Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 10. Februar. Heute geht's bei uns um Folgendes. Was machen andere Personen, die exakt am selben Tag geboren sind wie ich?
Wir reden immer von der Geschichte. Aber eigentlich ist das eine pure Abstraktion. Die Geschichte gibt's nicht. Es gibt ja nur Milliarden von Geschichten.
Der Schweizer Film Parallel Lives porträtiert Menschen aus der ganzen Welt, die am 8. Juni 1964 geboren sind. Und seit 60 Jahren leidet Kuba unter einer beinahe vollständigen Wirtschaftsblockade.
Zum Beispiel ist es so, dass die Schweizer Banken seit Jahren sich weigern, Geldüberweisungen nach Kuba zu machen.
In unserer Rubrik Zeitsprung blicken wir zurück auf 60 Jahre Kuba-Embargo. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter ist besorgt über die Zustände in Berner Rückkehrzentren. Wie sie in einer Medienmitteilung schreibt, hätten ihre VertreterInnen mehrmals die Zentren in Aarwangen, Biel, Bötzingen und Gampelen besucht. Vor allem für Familien und Kinder sei die Situation sehr schwierig. Die Menschen lebten auf engstem Raum, die Infrastruktur sei veraltet. Die Zustände seien nicht mit der UNO-Kinderrechtskonvention vereinbar, so die Anti-Folter-Konvention. Die ehemalige Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiers-Häcklin blitzt ab vor Bundesgericht. Die Gründerin des Vereins Netzcourage wollte ein Buch verbieten, in dem es um die Ereignisse nach einer politischen Feier geht. Spiers-Häcklin wirft der Verfasserin, der Journalistin Michelle Binswanger, vor, mit dem Buch ihre Intimsphäre zu verletzen. Mit dem gestrigen Urteil gibt das Bundesgericht laut den Tamedia-Zeitungen nun grünes Licht für die Buchveröffentlichung. SRF News berichtet, dass sich die PNOS, die rechtsextreme Partei nationalorientierter Schweizer, auflöse. Das sei doch nicht das Ende der Bewegung, schreibe der Parteipräsident in einem Brief. Es sei bereits ein neues Projekt mit denselben Zielen angedacht. Vor rund 6 Jahren präsentierte der deutsche Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung ein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Darauf haben zwei Gerichte in Hamburg einzelne Textpassagen des Gedichts untersagt. Gegen diese Entscheide ging Böhmermann vors Bundesverfassungsgericht. Heute früh hat dieses die Klage Böhmermanns abgewiesen, ohne Begründung. Das Bundesverfassungsgericht ist die letzte Instanz. Der Satiriker darf das umstrittene Gedicht somit definitiv nicht mehr vortragen. Im vergangenen Jahr habe die US-amerikanische Polizei mehr als 1000 Menschen erschossen. Das schreibt die Washington Post. Es sei der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung. 94% der Erschossenen seien Männer gewesen, die meisten von ihnen bewaffnet. Daten nach der ethnischen Zugehörigkeit der Toten wurden nicht erhoben. Nicht einmal die Hälfte aller Menschen lebt in einer Demokratie. Zu diesem Schluss kommt eine heute veröffentlichte Studie des britischen Economist. Dem Bericht zufolge ist die Demokratie weltweit auf dem Rückgang. 2020 lebten noch 49% der Menschen in einem demokratisch regierten Land. 2021 waren es nur noch 46%. Spitzenreiter im Demokratieindex seien Norwegen. Auf den letzten Plätzen finden sich Nordkorea, Myanmar und Afghanistan. Die Schweiz erhielt Rang 10. Auffällig sei hierzulande, dass die direkte Demokratie zwar eine umfassende Mitsprache erlaube, diese Möglichkeit zur Mitsprache aber von vielen Menschen nicht wahrgenommen werde. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag früh ist es stark bewölkt, es könnte ab und zu regnen. Im Verlauf des Tages gibt es eine Wetterbesserung. Die Tageshöchstwerte liegen bei ca. 5 Grad. Abgesehen von wenigen Hochnebenfeldern wird das Wochenende recht sonnig. Die Temperaturen liegen Samstag, Sonntags jeweils bei rund 7 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Erinnert ihr euch noch an euer letztes Klassentreffen? Habt ihr euch auch gewundert, welche Lebenswege die vertrauten ehemaligen Schulgespernli so eingeschlagen haben, wie unterschiedlich man sich entwickelt hat? Ebenso erstaunt ging auch der Basler Filmemacher Frank Matter nach seinem letzten Klassentreffen nach Hause. Er fragte sich, was wohl aus ihm geworden wäre, wenn er woanders und unter ganz anderen Umständen aufgewachsen wäre. Er wollte es ganz genau wissen und suchte nach Menschen, die genau wie er am 8. Juni 1964 geboren wurden, also heute vor fast 58 Jahren. In seinem neuesten Film Parallel Lives nimmt er uns mit auf die Reise durch vier Biografien aus aller Welt, verwebt mit seiner eigenen und einer guten Portion Weltgeschehen. Jeanette Wolf hat den Film gesehen und stellt uns Matters sogenannte Geburtszwillinge erstmal vor.
I went through times where there was political struggle and no hope. Then there was so much hope, so many possibilities. And now I'm going through a period where you see we the people can spoil all that.
从小的时候就感觉变化大，特别大。
I've been lucky in my life. Lucky and very unlucky too. It's either very sunny and everything is beautiful, but when I fell, it's terrible.
I work really hard to have this boring, predictable life.
Zu Kiswa, Lee, Michelle und Melissa. Gleich zu Beginn ziehen die vier Bilanz ihrer Leben. Vier ganz normale Menschen, niemand von ihnen hat Weltgeschichte geschrieben und doch sind sie deren Teil. Wir begleiten sie in ihrem Alltag und tauchen ein in ihre bewegenden Geschichten, die auf vier Kontinente verteilt entsprechend unterschiedlich ausfallen. Da sind unerfüllte Erwartungen an die hart erkämpfte Post-Apartheid-Zeit, die zunächst voller Hoffnung und Zuversicht schien. Dann ein Leben, das unter den Schrecken der chinesischen Kulturrevolution begann, Verunsicherung und Armut erfuhr und nun Teil des rasanten Wirtschaftsbooms und Systems ist. Eine Kindheit in Paris mit brutalem Vater, späterer Karriere als Punk-Modedesigner in L.A. und dem Wunsch, den Sohn wiederzusehen. Und die lange Suche der von toxischen Männern gebeutelten Amerikanerin nach Ordnung und Geborgenheit, flankiert von Umzügen quer durch die USA. Die Vergangenheit wird gnadenlos ehrlich vor uns ausgebreitet, wie eine Patchwork-Decke, aber Faden um Faden. Und der Regisseur? Er webt seine Lebensgeschichte mit hinein und lässt sie von einem Schauspieler erzählen.
Besonders lebhaft in Erinnerung geblieben ist mir der 20. Juli 1969. An dem Tag wurde mein jüngster Bruder Sammy getauft. Ich durfte erstmals mitten in der Nacht fernsehen, bis Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat.
Columbia, Columbia, this is Houston.
Ein Onkel erzählte mir mit glänzenden Augen, dass die Amerikaner noch vor dem Jahr 2000 auf dem Mars Städte bauen werden. Das begeisterte auch mich. Ich schrieb der NASA einen Brief, um mich als Astronaut zu bewerben. An jenem Tag wurde auch Michelle vom Weltraumfieber angesteckt. Wie ich träumte er davon, auf den Mars zu fliegen.
Frank Matter verknüpft seine Biografie mit denen seiner ProtagonistInnen. Schon bei deren Auswahl war es ihm wichtig, eine Verbindung zu ihnen zu spüren. Die gegensätzlichen Charaktere kommen aus Ländern, die in Matters Leben eine Rolle spielten. So konnte er auch den persönlichen Bezug darstellen, sowohl Parallelen als auch Gegensätze herausarbeiten.
Man hat hier die verschiedenen Leben und mein Leben ist wie eine Folie drüber. Und dann sieht man plötzlich, dass da gewisse Sachen übereinstimmen oder eben gar nicht. Und das ist eigentlich dann auch ein bisschen meine Rolle im Film, dass ich die Geschichten miteinander verbinde oder eben auch Kontrast setze.
Sagt der Regisseur himself. Der Kontrast liegt manchmal auf der Hand, denn eine Jugend im Baselbiet unterscheidet sich vehement von einer in China oder in Südafrika. Und auch wenn Zu Kiswa einmal sagt, von der Mondlandung habe sie nichts mitbekommen, zeigt das, in was für verschiedenen Realitäten man aufwächst. Jedoch haben die Kinder des 8. Juni 64 zum Teil ähnliche Träume und Sorgen. Sie durchleben gute und schlechte Zeiten, rappeln sich wieder auf, wollen ankommen und Gewissheit spüren. Wie wir auch. Nur woanders. Same, same, but different.
Während wir noch hin und her diskutierten, änderte sich die Lage in China. Es kam zu immer größeren Demonstrationen. Als die Regierung die Proteste brutal niederschlug, gab ich meinen Plan auf.
In Parallel Lives vermengen sich 50 Jahre Weltgeschehen durch die geschickte Montage von Archivmaterial, spielerisch und elegant mit den erzählten Biografien. Könnte man den Film auch als einen mit persönlichen Bezügen verzierten Geschichtsunterricht betrachten?
Wir reden immer von der Geschichte. Aber eigentlich ist das eine pure Abstraktion. Die Geschichte gibt es nicht. Es gibt ja nur Milliarden von Geschichten. In dem Sinne ist es mir darum gegangen, ein bisschen zu schauen, wie können Sachen zusammenhängen. Oder das Persönliche halt. Oder? Ja. Das ist ja eigentlich das Rätsel Mensch. Und das ist eigentlich etwas Zentrales von dem Film, das mich fasziniert.
Das Rätsel Mensch braucht Zeit. Und die lässt ihm der Film. Er tickt in etwa dem Rhythmus unseres Lebenszyklus. Kindheit und Jugend passieren rasend schnell, in den 20ern und 30ern verweilt man intensiv und irgendwann hakt es da auch mal und man fragt sich, ja, wie denn jetzt weiter? Ein Innehalten, so wie im eigenen Leben. Die Fortsetzung schreibt jede und jeder selbst, parallel zu allen anderen.
Parallel Lives gewann im vergangenen Jahr den Basler Filmpreis und den Publikumspreis bei B-Movie, dem Berner Filmpreiswochenende. Heute ist Kinostart in der Deutschschweiz. In Bern läuft der Film heute Abend um 19.30 Uhr im Kino Rex in Anwesenheit des Regisseurs und mit Gästen. Gleich berichten wir hier in der Sendung über die Auswirkungen der Wirtschaftsblockade auf Kuba. Aus Kuba kommen auch diese Zwillingsschwestern, die sind eBay mit River.
Take them, river, drown them. river. I will come to your river. Come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
Info. Zeitsprung.
Es ist das längste Embargo der modernen Geschichte. Seit über 60 Jahren ist Kuba wirtschaftlich vom Rest der Welt größtenteils abgeschnitten. Warum das Embargo kam und was es auch heute noch bedeutet für die Menschen in Kuba, wir blicken zurück in unsere Rubrik Zeitsprung. Um die Geschichte um das kubanische Embargo aufzurollen, müssen wir erst zurückreisen zur Jahrhundertwende. 1898 kann sich Kuba von der Kolonialmacht Spanien befreien. Die USA, deren Landspitze Florida nur rund 200 Kilometer vom karibischen Inselstaat entfernt ist, etabliert sich als Schutzmacht. Vor allem die Zuckerlieferungen aus Kuba erfreuen die US-amerikanische Wirtschaft. 1952 dann putscht sich Fulgencio Batista mit dem Segen der USA an die Spitze Kubas.
The present coup was accomplished in only 77 minutes, but Cuba's political freedom is ended as Batista cancels the June 1st elections. Batista says he is a friend of the people, as his soldiers patrol the streets to establish what he calls disciplined democracy.
Batista setzt die Verfassung außer Kraft und geht brutal gegen die Opposition vor, weswegen sich im ganzen Land Widerstandsgruppen bilden. 1959 stürzt dann die von Fidel Castro geführte Bewegung des 26. Juli, das diktatorische Regime Batistas.
Bearing 26th of July banners, joyous followers of Fidel Castro sweep triumphantly through the Cuban capital, hours after their rebellion had toppled the regime of Fulgencio Batista. The 26th of July refers to that day in 1953 when Castro began his long struggle to overthrow the dictator Batista with an abortive armed attack.
Fidel Castro setzt eine Reihe von politischen und wirtschaftlichen Reformen um, darunter die Enteignung von ausländischen Unternehmen, viele davon US-amerikanischer Herkunft. Die USA befürchtet, dass sich der Kommunismus weiter ausbreitet, weswegen Präsident Eisenhower erste Wirtschaftssanktionen ausspricht. Er verbietet den Import von Rohrzucker aus Kuba in die USA.
Man muss wissen, dass damals Rohrzucker eines der Hauptexportgüter von Kuba war und eine Haupteinnahmequelle des Landes. Und er hat damit verhindert, dass eben Devisen nach Kuba kamen.
Erklärt Nathalie Benelli, die Soziologin ist Mitglied des Vereins Schweiz-Kuba, welcher sich für die Aufhebung des Embargos engagiert. Dieses Importverbot für Zucker aus Kuba ist aber erst der Auftakt zu einer umfassenden Handels-, Finanz- und Wirtschaftsblockade.
Es ist so, dass das 60 Jahre Jubiläum in Anführungs- und Schlusszeichen der Blockade so zu verstehen ist, dass 1962 der damalige Präsident John F. Kennedy die Sanktionen in ein Gesetz umsetzte.
Mit diesem Gesetz versucht die USA nun Druck auszuüben auf Kuba. Laut Benelli will Washington die kubanische Bevölkerung dazu drängen, Castro und seine MitstreiterInnen zu stürzen. Everybody. 60 Jahre nach der Verhängung gilt das Embargo heute noch immer. Das Sanktionsregime wird in den 90er Jahren sogar verschärft.
Eine wichtige Etappe war 1992 die Verabschiedung des sogenannten Torricelli Gesetzes, mit dem die Blockade extraterritorialen Charakter erlangte. Das heißt, das Sanktionsregime wird seither auch auf Drittländer und Unternehmen in Drittstaaten angewendet, die mit Kuba Handel treiben wollen.
Kuba ist somit fast komplett vom internationalen Handel ausgeschlossen. Was das konkret bedeutet, erklärt ein stellvertretender Krankenhausleiter gegenüber dem Nachrichtensender N24.
Dieses Gerät wurde in Europa hergestellt. Dann verkaufte das Unternehmen einen Teil seiner Produktion an eine amerikanische Firma. Kurz danach erhielten wir die Nachricht: Wir können Ihnen die radioaktive Strahlenquelle nicht mehr liefern. Das kostet uns Geld, das wir in die Maschine investiert haben und in Fachpersonal. Und vor allem schadet es unseren Patienten, die nun ihre Therapie nicht wie geplant fortsetzen können.
Unternehmen, die nach Kuba liefern wollen, unterliegen zahlreichen Regelungen. So darf beispielsweise jedes Frachtschiff und jedes Flugzeug, das in Kuba gelandet ist, in den kommenden 6 Monaten nicht die USA ansteuern. Kaum ein Unternehmen der Welt traut sich, mit Kuba Handel zu betreiben. Das gilt auch für Unternehmen in der Schweiz.
Zum Beispiel ist es so, dass die Banken, die Schweizer Banken, allen voran UBS und Credit Suisse, seit Jahren sich weigern, Geldüberweisungen nach Kuba zu machen. Die beiden Großbanken wurden bereits massiv gebüßt von den US-Behörden, weil sie eben Finanzgeschäfte mit Kuba machten. Sie haben seither das eingeschränkt. Seit dem 1. September 2019 überweist auch die Postfinanz kein Geld mehr aus der Schweiz nach Kuba.
Somit ist es der kubanischen Gemeinschaft in der Schweiz nicht möglich, Geld nach Kuba zu überweisen. Und auch für Hilfsorganisationen ist es äußerst schwierig, Projekte vor Ort durchzuführen.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan.
Nach 1,5 Jahren geheimen Verhandlungen kündigt US-Präsident Barack Obama 2014 an, die Beziehung zu Kuba wieder verbessern zu wollen und lockert verschiedene Embargo-Bestimmungen. Im darauffolgenden Jahr verurteilt eine UNO-Resolution das Embargo und fordert dessen Ende, wie Euronews berichtet.
Nur 2 der 193 Länder stimmten gegen die Resolution, Israel und die USA selbst. Resolutionen zu diesem Thema werden zwar seit 1992 auf Antrag Kubas jedes Jahr von den UN verabschiedet, dies ist aber das erste Mal, dass die Versammlung dem Text zustimmte, nachdem die USA und Kuba mit der Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen begonnen haben. Und so bekam die aktuelle Resolution mit 191 Ja-Stimmen die bisher höchste Zustimmung.
Doch unter Donald Trump dreht der Wind wieder. Der Populist macht viele der Lockerungen wieder rückgängig, mit teils verheerenden Folgen für die kubanische Bevölkerung.
Er hat bewusst das Gesundheitswesen ins Visier genommen. So wurden zum Beispiel Logistikunternehmen von den US-Behörden gewarnt, sie sollten keine Medizinalspenden nach Kuba liefern oder zum Beispiel auch Beatmungsgeräte oder Masken, weil sie sonst von den US-Behörden bestraft würden.
Und auch der neue US-Präsident Joe Biden bleibt beim Embargo, obwohl 60 Jahre nach dessen Implementierung klar ist, die Sanktionspolitik ist gescheitert. Auch nach dem Tod des Maximo Leader Fidel Castro ist noch immer die kommunistische Partei an der Macht. Und fast die ganze Welt will, dass das Embargo endlich ein Ende nimmt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, den 10. Februar. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann bleiben wir in Lateinamerika. Wir blicken nach Peru und fragen, wie es dem krisengebeutelten Land unter der neuen Regierung ergeht. Beigetragen zu dieser Sendung hat Jeanette Wolf und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.